Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Hallo Reiko, schön dich zu sehen. Danke, dass du dabei bist.
Ja, gerne. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon.
Na, brauchst du nicht. Erzähl doch mal, wer bist du und was motiviert dich so?
Also ich bin die Reiko und ich bin Mama von 2 Kindern und wohne in der Nähe von München. Und ich bin ganz vieles. Ich habe Japanologie studiert, bin danach eben als Assistentin unterwegs gewesen, habe viel gearbeitet. Und habe dann mit meinen Kindern gemeinsam festgestellt, dass wir alle eben eine Behinderung haben. Das ging damit los, dass mein Sohn eben Probleme in der Schule hatte und er dann letztendlich eine Autismusdiagnose erhalten hat. Und daraufhin hat eigentlich unser schon das ganze Leben so irgendwie auf links gekrempelt. Und im Grunde genommen hat dadurch aber vieles auch in meinem eigenen Leben geändert und hat eben mir selber auch vieles klar gemacht. Viele meiner Probleme, die ich vorher nicht so einordnen konnte und von denen ich einfach nicht wusste, warum mir das Leben so schwer fällt und warum ich verschiedene Sachen einfach nicht gut schaffen kann, waren mir danach dann klar. Ich bin dann selber zur Diagnose gegangen und habe dann auch herausgefunden, dass ich selbst Autistin bin. Fühlt sich erstmal komisch an, weil man sich denkt, oh Mann, jetzt Autismus ist ja eine Behinderung und was bedeutet das jetzt für mich? Aber tatsächlich ist es so, dass für mich das eher sowas war, wie jetzt zum ersten Mal in meinem Leben lerne ich mich richtig kennen. Also ich war halt vorher jemand, der versucht hat, alles hinzubekommen wie alle anderen, die nicht behindert sind. Und ich bin immer gescheitert und bin immer wieder auf die Nase gefallen und habe nie verstanden, woran das liegt. In dem Moment, als ich wirklich wusste, ich habe eine unsichtbare Behinderung und festgestellt habe, was genau bedeutet denn das für mich, kann ich mich authentischer kennenlernen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann einfach festgestellt, dass mir das Leben viel leichter fällt, weil ich kann Sachen sehr gut und auf die kann ich mich jetzt konzentrieren. Und Sachen, die ich nicht so gut kann, kann ich natürlich immer weiterhin versuchen, aber ich muss mir nicht mehr so böse sein, wenn ich es nicht schaffe. Und das hat so eine wahnsinnige Erleichterung ins Leben gebracht.
Was bedeutet es denn eigentlich, autistisch zu sein? Also was kannst du denn zum Beispiel gut oder was kannst du denn schlecht?
Also bei mir ist es so, ich kann nicht besonders gut den Überblick behalten über so was Großes. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Bild von einem Wald nimmt, ich sehe den gesamten Wald sehe ich nicht. Ich sehe aber einen einzelnen Baum und ich sehe dann, dass da etwas Spezielles ist. Also ich kann wahnsinnig gut Korrektur lesen. Also eben in einem großen Text Fehler zu entdecken, fällt mir wahnsinnig leicht. Und auch Fehler, die von 5 anderen Lektoren überlesen wurden, fallen mir dann ins Auge. Und also das sind so kleine Detailsachen, die mir auffallen. Aber jetzt einen großen Text, den Inhalt zu erfassen von einem großen Text und den dann wiederzugeben, das fällt mir wahnsinnig schwer. Also so einen Gesamtüberblick über 4 DIN A4 Seiten, die ich mir durchgelesen habe zum Beispiel. Das kann ich gar nicht.
Das ist ja total spannend, auch wie du erzählt hast, dass du dann, ja, dass du lange nicht wusstest, ja, warum es dir manchmal im Leben so schwer fällt, irgendwie zurechtzukommen. Das muss ja dann wirklich, ja, so ein Wendepunkt in deinem Leben gewesen sein. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie macht sich das denn bemerkbar?
Ja, das ist halt schon so gewesen. Ich bin als Schülerin wahnsinnig angstgetrieben gewesen. Also ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wo soll meine Reise hingehen und habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug in der Schule, ich kann sicher nie Abitur machen. Also Abitur war nie irgendwie so ein Ziel von mir, weil ich mir eh dachte, das schaffe ich eh nicht. Ich hatte dann das Glück, dass ich auf einer Gesamtschule war und dort wird Hauptschule, Realschule und Gymnasium erstmal von der 5. bis zur 7. Klasse in einer Klasse unterrichtet und man hat sozusagen ein bisschen länger Zeit, sich zu entscheiden und danach rutscht man automatisch in die Kurse, für die man vorgesehen ist. Und wenn man eben ganz gut in der Schule ist, rutscht man in den Gymnasialkurs. Und also ich bin eigentlich sozusagen dann so automatisch da reingerutscht, ohne dass ich so mir wirklich bewusst gemerkt habe. Und so habe ich dann tatsächlich dann irgendwann mein Abitur gehabt, aber auch nur aus dem Grund, weil ich so Angst hatte, dass ich eine Klasse wiederholen muss. Weil ich hatte so wahnsinnig Angst, so soziale Ängste. So, ich muss dann in eine komplett neue Klasse mit komplett neuen Leuten. Das überlebe ich nicht. Also habe ich gelernt und gelernt und gelernt, wie eine Ehre. Und habe dann halt so mittelmäßig meine Schule abgeschlossen. Aber es war nie so ein Spaß irgendwie. Und das ist halt einfach schon jetzt im Nachhinein, wenn ich eben auch so Sachen sage, wie ich kann vier DIN A4 Seiten nicht von dem Text nicht zusammenfassen. Das ist ja das, was man in der Schule immer machen muss. So irgendwie, man liest das durch und danach fragt der Lehrer, ja, was stand da jetzt drin? Und ich habe immer wirklich geschwitzt, weil ich mir dachte, oh Gott, wie machen die anderen das? Die reden dann da so flüssig drüber und diskutieren den Text. Und für mich war das immer wahnsinnig schwer. Und wenn ich den Text vorher schon hatte, konnte ich eine Zusammenfassung schreiben. Und hatte dann mir so 10 Minuten zusammengefasst und habe diese 10 Minuten dann auswendig gelernt. Und wenn der Lehrer dann gefragt hat, ja, Reko, was stand denn in dem Text, dann habe ich diese auswendig gelernten 10 Minuten halt vorgetragen. Aber ich kann das nicht spontan. Und so ist das im Studium auch einfach so ein wahnsinniger Mehraufwand für mich gewesen. Jede einzelne Aufgabe, die man hat, weil es einfach so oft darum geht, dass man mal spontan irgendwie Inhalte zusammenfasst.
Der Wahnsinn, wie du da überhaupt durchgekommen bist.
Aber eben eigentlich nur, weil ich nicht gemerkt habe, dass mir das so schwer fällt. Also ich habe halt gedacht, das geht jedem so und die anderen haben eigentlich vielleicht einfach schon früher angefangen zu lernen oder so. Ich habe es irgendwie gar nicht so eingeordnet und ja.
Verrückt. Ich spring mal ins Jetzt. Also du arbeitest jetzt bei Microsoft. Und du bist Invisible Disability Ally. Was bedeutet das denn genau?
Ja, also das mit dem Invisible Disability Ally, den Titel habe ich mir selber verliehen, weil das ist jetzt nicht meine offizielle Berufsbezeichnung. Nee, aber es ist halt so, dass ich eben aufgrund meiner Behinderung bei Microsoft eingestellt wurde. Ich hab vorher im öffentlichen Dienst gearbeitet und habe dann über ein Talent Programm Ich habe bei dem Talent-Programm mitgemacht und dieses Programm, das verbindet Unternehmen mit Menschen mit Behinderung. Und ich hatte mir gar nicht viel erwartet davon. Ich habe eigentlich bei dem Programm mitgemacht, weil ich das Programm unterstützen wollte. Ich hab gesehen, dass die nicht so viele Leute hatten, die sich dort angemeldet haben und hatte dann die Befürchtung, dass das Programm wieder eingestampft wird. Und das fand ich einfach schade, weil ich das wirklich eine ganz tolle Initiative fand und habe dann teilgenommen und habe eben Lebenslauftraining gemacht und habe so Redecoaching gehabt und eben so Bewerbungstraining und habe dann eben letztendlich von Microsoft eine Einladung bekommen zum 2 Tage so Jobshadowing. Das ist so ein 2 Schnuppertage bei Microsoft machen. Und in der Kantine eben was Nettes essen, sich das Gebäude mal anschauen und habe dann dort auch tatsächlich in einer Abteilung so ein kleines Praktikum gemacht. Und mir hat es dann dort total gut gefallen, weil die Leute wahnsinnig offen sind und wahnsinnig freundlich miteinander umgehen, alle miteinander. Und also es hat dann einfach gematcht und die haben mich dann eingestellt, erstmal für nur 10 Stunden, weil ich eben den alten Job auch nicht komplett loslassen konnte. Ich habe mir gedacht, ich war keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange ich bei Microsoft überleben kann, weil es ist ja doch eine andere Geschwindigkeit, wenn man jetzt vom öffentlichen Dienst kommt. Und ich hatte dann einfach die Befürchtung, dass ich vielleicht gar nicht so mithalten kann, sage ich mal. Und er hatte dann erstmal zwei Jobs eben und habe dann dort festgestellt, dass das den Leuten aber wahnsinnig gut gefällt, wenn ich eben über meine Behinderung rede und auch einfach offen bin damit. Und ich versuche jetzt intern einfach ein Sprachrohr zu sein für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit unsichtbarer Behinderung und vor allem ein Sprachrohr für die, denen es nicht gut geht und die vielleicht aber noch gar nicht wirklich wissen, dass sie eine Behinderung haben. Und ja, es ist ja eigentlich auch egal, ob man wirklich eine Diagnose hat oder nicht. Es ist einfach wichtig, denen zuzuhören, die gerade Redebedarf haben. Und sie wissen einfach, dass sie bei mir dann auf der sicheren Seite sind, weil sie keine Befürchtung haben, dass ich irgendwie ihnen sage, Mensch, ja, also ich kann mich auch manchmal nicht konzentrieren, jetzt hab dich mal nicht so, dann streng dich einfach mal ein bisschen besser an, dann wird das schon. Und das sind halt diese Befürchtungen, die man oft hat, weil man schon so oft einfach da auf die Nase gefallen ist. Man hat versucht, sich jemandem anzuvertrauen und die Leute haben dann, ja, manche Leute können dann damit nicht gut umgehen und versuchen es dann eher so klein zu reden und versuchen dann dir die Behinderung auch abzusprechen und denken halt, ja, wenn ich dem jetzt einfach nur oft genug erzähle, dass er nicht behindert ist, dann ist er auch nicht mehr behindert und das ist ja für den anderen auch besser. Und das ist aber halt so schwierig, weil man hat nun mal die Behinderung und die geht auch nicht weg. Und es ist eher wichtig, dann zu versuchen, damit umzugehen oder den Menschen zu fragen, wie kann ich dich denn jetzt dabei unterstützen oder was brauchst du von mir? Und man muss es ja auch nicht dramatisieren und sagen, oh Gott, ist ja schlimm, dass du jetzt behindert bist oder so. Es ist einfach nur eine Tatsache und ein Fakt und man kann einfach gucken, wie man dann unterstützen kann und was der Mensch eben an Hilfe benötigt.
Ja, also ich freue mich, dich zu hören. Wirklich. Es ist sehr, sehr spannend. Und damit ich das nochmal nachvollziehen kann, weil vielleicht auch unsere Hörer und Hörerinnen, was ist denn dann deine Aufgabe, wenn das jetzt nicht deine Hauptaufgabe ist?
Ja, also meine Aufgabe, also ich habe bei Microsoft, mittlerweile arbeite ich 30 Stunden dort und ich arbeite hauptberuflich bei Microsoft und den anderen Job habe ich dann gekündigt, weil es schon wichtig war, man muss sich dann mal entscheiden irgendwann. Und das war dann ganz klar, dass ich bei Microsoft arbeite, weil da wirklich das Umfeld richtig toll ist und mir wahnsinnig gut zugesagt hat. Und ich habe einen ganz normalen Job. Ich unterstütze meinen Manager bei verschiedenen Aufgaben, also bei Compliance-Sachen und bin für den SharePoint zuständig von der Abteilung und bin zuständig dafür, eben die Assistentinnen zu unterstützen. Und ich habe eine blinde Kollegin, die ich unterstütze bei ihren Aufgaben. Und zum Beispiel gibt es manchmal den Fall, dass sie ein Foto von sich aussuchen soll und einfügen muss in ein Dokument. Und sie ruft mich dann an und fragt, welches Foto sieht denn besser aus oder wie schaut denn dieses Foto hier, was ist denn da drauf? Und das sind so Sachen, wo ich sie dann einfach unterstützen kann. Und ja, und gleichzeitig habe ich aber eben dort schon die Möglichkeit, diese, sage ich mal, Inklusionsarbeit zu leisten und auch einfach dadurch, dass ich diese Sicherheit habe, ich habe den Job bekommen, weil ich diese Behinderung habe. Ich muss nicht, sage ich mal, befürchten, oh, jetzt mein Manager kriegt das raus, dass ich behindert bin und dann wird er mir vielleicht in Zukunft nicht mehr so viel zutrauen oder so. Also jeder weiß, dass ich das habe. Und jeder weiß, dass ich Autistin bin und deswegen kann ich da so offen drüber reden und das nutze ich dann intensiv in der Arbeit.
Das ist ja spannend. Also gibt es dann auch Aufgaben, die dein Manager dir geben würde, gerade weil du Autistin bist, weil er weiß, du kannst da besonders gut irgendwie Fehler entdecken oder so, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du einen Text durchliest und du den auch wirklich den allerletzten Fehler findest?
Ja, also das ist schon so, dass ich tatsächlich eben so eine oftmals Excel-Tabellen durchgehen kann und dann schauen kann, was kann man da verbessern oder auch an Strukturen, wie kann man Arbeitsabläufe dann optimieren und solche Sachen. Und da gibt es sich schon auch Mühe, dass er einfach was findet, was mir liegt. Und ja, und wenn es dann mal was gäbe, was ich jetzt nicht so gut kann, dann ist, also es ist, wir sind in engem Austausch miteinander und dann kann man immer miteinander reden und gucken, wie es für alle gut passt.
Und zu dir persönlich, wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du in diesen 2 Stunden gerne tun?
Ja, in den 2 Stunden, das ist eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders machen würde als sonst. Ich würde wahrscheinlich einfach nur noch länger in einem schönen Buch lesen oder noch ein bisschen öfter spazieren gehen. Und ich würde es mir, glaube ich, einfach gut gehen lassen.
Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Also darüber habe ich wirklich sehr lange nachgedacht und habe dann eigentlich nicht wirklich was gefunden, weil das schon so lange her ist, dass ich schon was zum ersten Mal gemacht habe. Und mir ist jetzt tatsächlich vor einer halben Stunde noch was eingefallen. Und zwar habe ich in der Arbeit, bin ich auf so eine After-Work-Party gegangen, was jetzt nicht so mein Fall ist, weil ich einfach schon als Autistin, also ich bin schon jemand, ich habe in der Jugend oft einfach Schwierigkeiten gehabt in so Gruppensituationen und Party-Settings und habe auch heute noch Schwierigkeiten in Gruppensituationen, mich so wohl zu fühlen. Und da ist so eine After-Work-Party dann schon so eine Herausforderung für mich. Und ich versuche aber einfach immer wieder, mich dazu herauszufordern, um zu gucken, ob ich es aushalte oder nicht. Und tatsächlich habe ich die erste After-Work-Party, die ich mitgemacht habe, da bin ich dann nach einer halben Stunde einfach klammheimlich verschwunden und bin dann irgendwie durch den Fahrradkeller abgehauen, weil ich wollte dann nicht nochmal nachdem ich meine Jacke geholt habe, an den anderen vorbei und wollte irgendwie einfach nur weg. Und habe mir gedacht, okay, ja, vielleicht kann ich es ja das nächste Mal irgendwie nochmal versuchen und gucken. Und jetzt das letzte Mal war es wirklich schön und ich habe es dann genossen und da war dann auch ein bisschen Programm auf der Party und das ist immer toll, wenn man sich dann eben so an so Programmpunkten festhalten kann. Dann fällt mir das Ganze auch wesentlich leichter. Und da war dann dort so ein Pub-Quiz und das fand ich super. Also ich habe noch nie vorher in meinem Leben an so einem Pub-Quiz teilgenommen und habe dann auch gleich die richtig allerbeste Pub-Quiz-Kollegin getroffen, die man überhaupt finden kann. Das war eine Kollegin, die hat vorher in London gewohnt und war total die Pub-Quiz-Expertin. Und dann habe ich gleich das Pub-Quiz auch gewonnen eben an dem Tag.
Glückwunsch. Ich würde sagen, es ist ja nicht nur Autisten, die sich dann manchmal nach der After-Work-Party rausschleichen oder so. Es ist nicht für alle eine einfache Situation. Aber schön, dass du das so gemeistert hast. Du, wir haben uns hier getroffen, um über ja ein besonderes Büchlein zu reden, was ich auch hier habe, wo ich auch nochmal den Link dazu irgendwie rausgehen werde oder wo wir uns gemeinsam darum kümmern können, dass das möglichst viele Leute lesen und einmal durchblättern können. Ganz, ganz schön gemacht. Was hast du dir dabei gedacht oder wie kamst du darauf? Erzähl doch mal, das Buch heißt, wir arbeiten alle bei Microsoft, wie berufliche Inklusion gelingen kann.
Ja, super. Das ist ja toll, dass du es auch schon in der Hand hast. Da freue ich mich riesig. Also es ist so, dass ich in der Arbeit gibt es ERGs, das sind die Employee Resource Groups. Und ich bin Teil der Disability ERG bei Microsoft. Und wir kümmern uns um Inklusion und sind ganz stark damit beschäftigt, eben in der Arbeit auch das Thema Inklusion voranzutreiben und praktisch sichtbar zu machen. Und ein Kollege von mir ist auf die Idee gekommen, so ein kleines Büchlein eben rauszubringen und hat dann um Unterstützung gebeten. Und ich war dann gleich mit dabei. Ich fand das eine total super Idee. Und ja, unterstützt mit dem ganzen Team aus der Disability ERG und noch anderen Kollegen haben wir gemeinsam dann die Autorin von einem anderen kleinen Büchlein, das wir schon bei Microsoft haben, angesprochen. Das ist eine Kinderbuchautorin, die mittlerweile nicht mehr bei Microsoft arbeitet, die aber vorher 19 Jahre dort gearbeitet hat, also auch intern viel Erfahrung gesammelt hatte. Und die haben wir angesprochen und haben dann auch den Verlag kontaktiert, mit dem sie zusammenarbeitet. Und gemeinsam haben wir dann sozusagen ein kleines Team auf die Beine gestellt mit Illustratorinnen. Und dann haben wir eben mit dieser Autorin gemeinsam Geschichten entwickelt, eben über Menschen mit Behinderung, unsichtbar und sichtbar, und wie die bei Microsoft eben gut arbeiten können, wie sie von ihren Kollegen unterstützt werden, was für Produkte sie nutzen und was Microsoft als Unternehmen, eben auch der Betriebsrat und intern, was getan wird, um Menschen mit Behinderung eben das Arbeitsleben zu erleichtern.
Sehr schön. Ja, also ich hoffe auch, dass wir mit diesem Interview dieses Büchlein bekannter machen, dass sich vielleicht auch andere Unternehmen, Menschen daraus Inspiration ziehen können. Ich finde es jedenfalls sehr gelungen.
Genau, also wenn man ein Exemplar möchte, kann man sich immer gerne bei mir melden und ich würde das dann in die Wege leiten, dass ich würde das dann versenden. Es gibt es momentan nur als wirklich, sage ich mal, taktiles Buch. Und wir sind gerade eben dabei, das dann auch online zur Verfügung zu stellen. Das wird noch ein bisschen dauern.
Alles klar, dann also werde ich einfach den Hinweis, den Link zu deiner E-Mail-Adresse posten und dann können dich alle kontaktieren, die Interesse haben.
Super, genau, das ist gut.
Schön. Und gibt es denn aus deiner Sicht Unterschiede im Umgang, ja, mit Behinderung zwischen, ja, bei Männern und Frauen oder ist das überhaupt gar kein Thema?
Ja, gerade was Autismus und Neurodiversität und also da gibt es ja verschiedene, unter Neurodiversität fallen ja verschiedene Sachen wie Legasthenie und ADHS und Dyskalkulie und eben Autismus. Und gerade in dem Bereich ist der Unterschied total riesig, weil es bis vor ein paar Jahren einfach noch hieß, ja, Autismus, das haben nur Jungs. Und Mädchen sind davon gar nicht betroffen. Und das ist weiterhin ein Riesenproblem, weil die Diagnosekriterien, also dieser Fragenkatalog, der wurde für Jungs entwickelt. Und bei Mädchen äußern sich die Sachen, also Autismus bei Mädchen und Frauen äußert sich einfach häufig ganz anders als bei Jungs. Und dann fallen die durchs Raster und haben dann lebenslang eben massive Probleme. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Also das mit diesem Gender Gap in der Medizin ist ja eh so ein Riesenthema. Da gibt es ja auch beim Herzinfarkt zum Beispiel, gibt es ja auch ganz andere Anzeichen, wie das sich bei Frauen äußert und wie das bei Männern eben aussieht. Und da gibt es noch tausende andere Beispiele wahrscheinlich.
Also kurz gesagt, da gibt es noch einiges zu tun. Gibt es denn da Leute, die sich für einsetzen?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall Leute, die sich da einsetzen. Also ich denke mal, jeder, der davon betroffen ist, muss irgendwie schauen, was er tun kann, um das da weiter voranzutreiben. Das ist alles nicht ganz so einfach, weil schon auch oft in der Fachwelt noch Unklarheit herrscht, beziehungsweise man dann das nicht wahrhaben möchte. Also gerade in meinem Fall, ich hatte einfach wahnsinniges Glück, dass ich die Diagnose erhalten habe, weil ich als Autistin trotz der Einschränkung, sage ich mal, es geschafft habe, Kinder auf die Welt zu bekommen und eben verheiratet zu sein. Also ich habe eine Familie aufgebaut und habe dann da schon ein soziales Umfeld geschaffen und habe auch einen gewissen Bekanntenkreis. Und das sind alles so Sachen, die man Autisten ja eher abspricht. Also, und das ist auch oft so, dass Frauen zur Diagnose gehen und sagen, ja, der Arzt hat mir die Diagnose verweigert, weil ich eben gesagt habe, ich habe drei Freunde. Und das sind dann einfach so, ja, das ist irre. Also da kann ich stundenlang Geschichten erzählen, was das angeht, aber das lasse ich jetzt lieber.
Wenn du gestattest, eine persönliche Frage. Ist deinem Mann dann nicht irgendwann aufgefallen, dass weiß ich auch nicht, dass dir manche Sachen schwerer fallen, als sie dir fallen sollten und hat dich dann vielleicht darauf aufmerksam gemacht oder hat einfach gesagt, naja, die Reiko, die ist so.
Ja, also mein Mann hat eben mich genommen, wie ich bin und ja, wir haben ja alle so unser Thema, also von daher, aber mein Mann hat definitiv, also bei mir, das ist zwar nicht diagnostiziert, aber bei mir liegt definitiv neben dem Autismus auch ADHS vor und das ist schon seit der Kindheit bin ich wahnsinnig zappelig und eben impulsiv, impulsgesteuert und hektisch und das hat auf jeden Fall mein Mann immer schon bemerkt, dass ich da schon ein Problem habe. Also es ist ja auch oft so, dass ich, also das habe ich mittlerweile unter Kontrolle, weil bei Microsoft hätte ich einfach viel zu viel Angst, dass ich irgendwo hinklicke und dann was Blödes passiert. Aber ich habe tatsächlich in Arbeiten vorher schon Sachen angeklickt, wo man besser nicht hinklickt und meine Hand ist halt eben hingegangen an den Knopf und ich kann das dann nicht unterbrechen. Ich muss dann diesen Knopf drücken. Und ich weiß aber, das ist, also bei Microsoft, da habe ich einfach gelernt, okay, nee, also hier machst du das nicht. Gehst jetzt einfach komplett erstmal einen Meter weg von deinem Computer und nimmst erstmal drei Atemzüge und dann überlegst du, was tue ich jetzt? Also das sind so Sachen, die halt einfach schon mir das Leben erschweren. Und wenn mein Mann neben mir sitzt am Computer, dann kriegt er einfach Schweißausbrüche, weil zum Beispiel hat er mal einen Laptop irgendwie gekauft für 1.500 € und ich habe diese Online-Überweisung, ich habe dann so geklickt, so wild, und er ist einfach nur durchgedreht, weil er irgendwie dachte, ich habe den Laptop jetzt dreimal gekauft und hat dann schon die Rechnung gesehen, die immer höher und höher wurde. Also es ist letztendlich dann nichts passiert, aber es sind so Sachen, wo es halt einfach dann auch blöd laufen könnte, sag ich mal.
Ich mache jetzt nochmal einen großen Sprung aufs Weltgeschehen. Also es war ja wirklich eine turbulente Woche in jeder Hinsicht mit der US-Wahl und auch hier mit der Bundesregierung und den Rücktritten und so weiter. Denkst du denn, wir befinden uns in einer Krise und was bedeutet denn für dich Krise? Das ist ja auch so ein bisschen das Oberthema von unserer Staffel.
Ja, also Krise ist aus meiner Sicht gar nicht unbedingt immer was Lebensbedrohliches, sondern Krise ist eigentlich eben, wenn sich so ganz alltägliche Sachen, auf die man sich immer verlassen konnte, wenn die plötzlich nicht mehr funktionieren. Also das ist dieses Unwohlsein, was dadurch entsteht. Und also für mich beginnt Krise schon dabei, also ich finde es zum Beispiel wahnsinnig schwierig, dass jetzt, wenn ich nach München reinfahre und dann dort der Busplan nicht eingehalten werden kann, weil Busfahrer fehlen. Das sind so Sachen, die hätte ich mir vor 5 Jahren noch gar nicht vorstellen können, weil das einfach was ist, was immer funktioniert hat. Es gab immer genug Busfahrer und der Bus fährt einfach, wann er fährt und da kann man sich drauf verlassen und auch eben diese Sachen, also große Kaufhäuser, von denen man immer dachte, okay, da gehe ich noch einkaufen, wenn ich 70 bin. Da sind einfach riesige Kaufhäuser plötzlich geschlossen und das birgt dann einfach so eine wahnsinnige Verunsicherung. Und wenn dann noch so Sachen dazukommen, dass so große Konstrukte dann sich auflösen wie unsere Regierung, dann ist das natürlich schon was, wo man dann erstmal schlucken muss und sich überlegen muss. Also das ist schon wahnsinnig verunsichernd. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass man an gewissen Sachen kann man ja was ändern. Also mit der Regierung, da muss man jetzt sich einfach drauf einstellen und muss einfach dann neu wählen gehen. Und das ist dann der Beitrag, den ich dazu leisten kann. Und ja, und sonst, also an Sachen, an denen ich nichts ändern kann, mit denen muss ich dann eben gucken, wie ich irgendwie zurechtkomme. Also ich kann nur das ändern, was ich ändern kann. Und ich versuche dann immer so Krise als Chance eigentlich wahrzunehmen. Also Krise ist jetzt so, der Bus fährt jetzt nicht, weil Busfahrer fehlen. Jetzt muss ich einfach irgendwie damit zurechtkommen. Also das Alte funktioniert offensichtlich nicht mehr. Dann müssen wir jetzt schauen, wie das Neue wird. Und dann irgendwie mehr oder weniger entspannt gucken, was entsteht dadurch dann.
Und meinst du, Krisen haben auch Auswirkungen auf das Thema Inklusion, dass vielleicht, ist ja auch nicht nur als These, dass Leute irgendwie gestresster sind oder ne, weil Dinge nicht mehr funktionieren und dass sie dann vielleicht weniger Rücksicht nehmen, ist jetzt nur eine These aus dem Bauch heraus, oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube schon, dass einfach wahnsinnig viel Ressourcen, auch finanziell, natürlich dann aufgebraucht werden für andere Dinge und dadurch dann für Inklusion einfach wieder weniger Geld zur Verfügung steht und das dann einfach das Leben schwer macht von denen, die es eigentlich benötigen würden. Also das ist diese Ressourcenumverteilung ist dann einfach auf jeden Fall benachteiligend.
Zum Schluss, für die letzte Minute, was möchtest du denn Leuten, die sich jetzt vielleicht in deinen Worten wiederfinden, mitgeben?
Oh, was würde ich denen mitgeben? Oh, ich würde sagen, dass egal was auf einen zukommt, man das auf jeden Fall schaffen kann, wenn man positiv denkt. Also man muss einfach schauen, dass man, wenn einen der nächste Tag überwältigt, dann sollte man gar nicht so groß denken, sondern eher gucken auf die nächsten 5 Minuten. Und es reicht, wenn man die nächsten 5 Minuten überlebt. Und dann wieder die nächsten 5 Minuten anschauen und dann wieder die nächsten 5 Minuten und dann hat man doch irgendwie den ganzen Tag geschafft, obwohl man sich irgendwie gar nicht vorstellen konnte, dass man den nächsten Tag schaffen kann.
Das ist doch ein Rat, den kann sich jede und jeder mitnehmen. Vielen lieben Dank, liebe Reiko.
Ja, gerne. Danke, dass du mich hier hattest.
Schön.